Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Hallo Jasmin, es geht heute um das Thema Umgang mit Überforderung. Du bist Coach, Trainerin, Keynote-Speakerin. Frage, gibt es dazu nicht schon genug Bücher auf dem Markt?
Ja, es gibt ganz viele Bücher, aber die Trainerin an der Seite, die einen da unterstützt, dass man dranbleibt, ist einfach unbezahlbar.
Das glaube ich dir. Von dir habe ich auch keine andere Antwort erwartet und ich gehe auch methodisch ganz mit dir. Manche Dinge lernt man nicht aus Büchern, dazu braucht man dann einen Sparringspartner an der Seite, der einen fördert, fordert und manchmal vielleicht auch tritt. Freue mich, dass du heute da bist, Jasmin. Du bist Expertin genau für dieses Thema, über das wir heute sprechen. Bye-bye Überforderung ist so dein Slogan. Bevor wir inhaltlich einsteigen, liebe Jasmin, stell dich doch gerade einmal selbst vor. Was machst du beruflich, privat? Und dann freue ich mich mit dir, ganz viel zu dem Thema zu bequatschen.
Ja, danke Armin, dass ich heute zu Gast sein darf. Ich stelle mich jetzt mal kurz vor. Mein Name ist Jasmin Rupra-Pfeffer. Ich wohne im wunderschönen Wien, also die Jasmin aus Wien, sehr einfach zu merken. Und ich bin aktuell Trainerin und Keynote-Speakerin für Unternehmen und in Unternehmen, aber auch für alle anderen, die das gerne wollen, wenn sie raus wollen aus ihrer eigenen Überforderung und hinein in ein erfolgreiches und schönes Leben mit dieser Work-Life-Balance, die überall so schön angepriesen wird. Das kann ich geben. Ja, ich komme ursprünglich aber von wo ganz anders her. Also ich habe sehr lange im Krankenhauswesen gearbeitet, im Bereich Radiologie. Ich bin eigentlich Radiologietechnologin, war dann 15 Jahre in der Führung tätig und seit einem Jahr bin ich jetzt Trainerin und es macht mir wirklich viel Spaß.
Ja, schön. Willkommen in dieser Community. Ich bin ja selbst seit über 20 Jahren in dem Business tätig, zwar mit einem anderen Schwerpunkt. Aber ich weiß, wie toll es ist, wenn man mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen anderen Menschen Hilfestellung geben kann und sie begleiten kann. Nur sag doch mal, wie kommt man aus dem medizinischen Bereich jetzt zu so einem Thema?
Das hat sich über eine sehr lange Zeit entwickelt, weil als ich, wie ich in der Führung gestartet bin, es ist ja so wie bei, ich sage mal 90%, ja. Du bist Mitarbeiter, arbeitest und hast dann einen Bewerbungsablauf und von einem Tag auf den nächsten bist du in einer Führungsposition. Das heißt, du hast ein komplett anderes Standing, du hast eine komplett andere Verantwortung. Und ja, ich habe vorher ein Managementstudium schon gemacht, also ich habe schon circa aus der Theorie gewusst, was mich erwartet. Aber die Praxis ist eine ganz andere. Und aus diesem Mitarbeiter-Mindset rauszugehen in dieses Leadership-Mindset war eine enorme Herausforderung, auch für mich. Es ist für fast jeden eine Herausforderung. Ja. Und da habe ich dann schon auch im Zuge von vielen Maßnahmen sehr schnell erkannt, okay, ich komme an meine Grenzen. Also wenn man so 60, 70 Stunden arbeitet, wenig schläft, viel unterwegs, viele Termine, viel Druck, viel Neues, viele neue Einflüsse und Eindrücke, dann ist man einfach innerlich gestresst. Und ich mag es nicht, wenn ich gestresst bin. Also habe ich mir gedacht, ich muss jetzt was tun. Und anstatt selbst in ein Coaching zu gehen, habe ich mich für eine Ausbildung entschieden zur Resilienztrainerin und Burnout-Prophylaxe-Trainerin. Und das war eine der besten Entscheidungen, weil da habe ich nicht nur durch diese Sessions vor Ort mich besser kennengelernt und etwas für mich getan, sondern ich habe auch die Strategien und Tools gelernt, wie ich anderen helfen kann. Und damit habe ich dann auch verstanden, wenn Mitarbeiter bei mir in der Tür gestanden sind und gesagt haben, mir geht's nicht gut, ich konnte viel besser auf diese Themen eingehen. Und ich glaube, unterm Strich hat mich das zu einer viel besseren Führungskraft gemacht, weil ich auch verstanden habe, jeder hat das Recht auf seinen eigenen Stress. Ja, jeder ist individuell. Und das hat mich einfach auch in meinem Standing als Führungskraft viel besser aufgestellt. Und ich war dadurch auch viel stärker.
Ja, ja.
Und was ich dann, um den Sprung zu machen, was ich dann halt beobachtet habe bei sehr vielen, ist, dass sie diesen Sprung nicht schaffen. Aus dieser Stressspirale. Und habe mir gedacht, ja, das ist, wenn man im Krankenhaus ist, dann sieht man diese ganzen Notfälle und vieles ist stressbedingt. über eine lange Zeit der Stress, den man auch ignoriert sehr gerne, weil es ist ja eh nicht so schlimm, der kommt dann irgendwann raus in Form von diversesten Erkrankungen oder so. Ja. Und wenn man das dann sieht, und das war so für mich dann der Trigger, da habe ich mir gedacht, es wäre schon cool, etwas vorher zu tun, damit nicht so viele Menschen im Krankenhaus ankommen. Und so ist langsam diese Idee entstanden. Es hat aber viele Jahre gedauert. Es hat viele Jahre gedauert, bis sich das in meinem Kopf entwickelt hat. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich die richtigen Menschen kennengelernt habe, die mir auch den Weg gezeigt haben. Es waren viele Zufälle, die zusammengekommen sind. Und irgendwann habe ich den Mut gehabt, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt. So war wow. das.
Ja, ja, das ist natürlich eine Geschichte, die sehr deutlich zeigt, ja, absolut klar, du warst an einem Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte das nicht mehr. Allein wenn du sagst, 60 bis 70 Stunden pro Woche, da denkt man sich, um Gottes Willen, aber das geht ja ruckzuck. 10 bis 12 Stunden am Tag, mal 5 und nochmal samstags kurz für eine Frühschicht. Oder eben mal gerade ins Büro für die Kaufmännischen noch mal ein paar Dinge am Laptop machen. Homeoffice, all das sind ja Dinge, die bedingen, dass es nicht einen typischen Zeitpunkt gibt, wo man ausstempelt und nach Hause geht. Es gibt Unternehmen, da war es früher so, da wurde um 17 Uhr wirklich das Licht abgeschaltet und die Server oder die E-Mail-Accounts. Das gab es wirklich mal. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Jetzt höre ich so raus, du machst, vermute ich mal, jetzt kein klassisches Zeitmanagement.
Nein.
Also keine Prioritätenmatrix oder ähnliche Übung. Wie gehst du in deiner Arbeit vor? Denn ich vermute mal, du hast es eben ja schon angesprochen, du musst ja die Menschen irgendwo abholen. Das heißt, sie haben zumindest ja schon mal erkannt, dass das, was sie tun, ihnen nicht gut tut. Oder holst du manchmal auch Menschen ab, die das noch gar nicht wissen? Weil, kurze Begründung, Stress ist ja auch in gewisser Form auch schick. Ja. Ich bin so busy. Ich habe nichts zu tun. Schatz, kannst du die Kinder bringen? Ich muss noch im Büro bleiben. Ah, heute wieder Konferenz bis 18 Uhr. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich das auch ganz schick fand, zu Freunden zu sagen, sorry, heute schaffe ich es nicht, ich habe so viel zu tun. Aber es ist erstens nicht mehr sexy, gibt es da noch einen Generationenunterschied und vor allen Dingen nochmal zurück zur eigentlichen Frage, wo holst du die Menschen ab? Sind die schon im Bewusstsein oder holst du sie ab, wo sie noch sozusagen an ihrer To-Do-Liste kratzen?
Also die meisten sind schon in ihrem Bewusstsein, wissen nur nicht, wie sie da rauskommen können. Also es ist so dieses, genau wie du es auch beschrieben hast, so dieses, ich bin ständig beschäftigt, ich habe keine Zeit mehr für meine Freunde oder für irgendwelche Hobbys und komme aber da nicht mehr raus, möchte es aber so gerne, weil natürlich vor allem jetzt in Social Media und auch in den Nachrichten ja sehr viel über diese Work-Life-Balance gesprochen wird und jeder möchte dorthin, aber die wenigsten wissen, wie man dorthin kommt. Das heißt, die wissen schon, ich möchte etwas verändern, ja, aber wo ansetzen? Und da kann ich dann abholen und ich mache kein 0815 Zeitmanagement, natürlich lernt man bei mir auch die Theorien. Ja, das ist einfach die Basis. Ja, aber jeder hat das schon, ich nehme mal an, 100-mal gehört, ja, über die, wie du gesagt hast, die Prioritätenmatrix. Ja. Und es geht auch sehr ganz viel bei mir um Prioritäten. Ja, welche Prioritäten will ich in meinem Leben setzen? Nicht nur in meinem Beruf. Ich schaue mir nicht nur den beruflichen Kontext an, sondern das ganze Leben. Deswegen habe ich auch gesagt, dass es ist so eine Hilfestellung, ein Training in Richtung echter Work-Life-Balance, wobei ich sagen muss, ich mag das Wort an sich nicht, weil wir leben ja auch, wenn wir arbeiten. Also es ist eigentlich die Life-Balance.
Mhm. Ja. Ja, ein schöner Hinweis, ja.
Genau.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry, ja, ich habe so ganz viele Impulse, wenn du das erzählst, aber bitte erzähl weiter.
Ja, und diese Life-Balance zu bekommen, dorthin zu kommen, da braucht man kleine Schritte. Viele glauben, also sie fangen ein Anti-Stress-Training an und sind in 2 Wochen fertig. Das ist es aber nicht. Wenn man Jahrzehnte gewohnt ist zu sagen, ich habe zu viel zu tun, ich bin ständig beschäftigt, man ist in dieser Leistungsgesellschaft, dann geht das nicht in 2 Wochen wieder raus aus dem System.
Ja, und ich glaube, dahinter steckt ja auch ein tiefer Glaubenssatz. Ist es für mich in meiner Führungsposition überhaupt möglich? Also darf ich das erwarten? Also ich höre häufig so Dinge wie, ja, für unsere Mitarbeiter machen wir Resilienztraining, weil wir wollen, dass es denen gut geht. Ich als Führungskraft muss aber 5 bis 6 Tage die Woche arbeiten. Also ich habe das gerade in einem Unternehmen jetzt erlebt oder mitbekommen. Der Sohn einer der Geschäftsführer ist jetzt mit in der Führungsebene und von dem dachte ich, dass er eher so diese Haltung vertritt, wie du sie beschreibst. Aber er sagte, er erwartet eigentlich von einer Führungskraft, dass sie 6 Tage die Woche mindestens erreichbar ist. Und das fand ich erschreckend, weil ich habe einen Glaubenssatz als Selbstständiger, der ich seit über 20 Jahren selbstständig bin, man kann erfüllt arbeiten und das ist jetzt nicht zwingend abhängig von der Stundenzahl, ob das jetzt 40 Stunden sind oder mal 50 Stunden. Die Frage ist ja, wie ich die Zeit verbringe. Also ich höre oft so Mitleidsbekundungen, wenn ich dann abends um 22 Uhr zu Hause bin, dann sagen mir Freunde, ach Mensch, du Ärmster, immer unterwegs. Ich sage, ja, manchmal ist es auch anstrengend, aber es kommen ja auch wieder ruhige Phasen, die ich ja selbstbestimmt auch einleite. Also ich steuere das ja, wann ich Stress habe und wann nicht, ein Stück weit. Und ich kann ja auch die Reisezeit für mich gestalten. Also wenn ich demnächst in Dessau bin, habe ich im Kalender gesehen, oh, dann werde ich mir die Reisezeit so einplanen, dass ich auf jeden Fall noch einen Stopp im Bauhausmuseum einlege. Hey, und dann wird mit einmal die Dienstreise zu einer Dienstreise mit einem Urlaubsanteil oder einem Teil Selbstverwirklichung. Also, ja, zurück zur Frage. Es ist ja, glaube ich, auch, also eine Frage an dich, Jasmin, es ist sicherlich auch ein Stück weit Glaubenssatzarbeit, oder? Dass eine Führungskraft sich erlauben darf, auch mal weniger als 60 Stunden zu arbeiten. Wie ist deine Erfahrung?
Absolut, absolut. Und das gilt nicht nur für Führungskräfte, das gilt auch für Unternehmer, weil sehr viele, also ich kenne jetzt einfach sehr viele Unternehmer, wirklich in diesem Glaubenssatz leben, ich muss viel arbeiten, damit ich erfolgreich bin. Ich brauche einen vollen Terminkalender, sonst glaubt man ja, ich liege nur voll herum und warum sollte mir dann das Geld oder diese Ehre überhaupt zuteil werden? Und das ist so tief in uns verankert, wir kriegen das ja schon als Kinder mit. Also ich bin ja auch Mutter von 2 Söhnen und da merke ich es ganz besonders, also im klassischen Schulsystem, es dreht sich alles um Leistung. Bring die Leistung, mach die Hausaufgaben, mach die Schularbeiten, bring gute Noten nach Hause.
Und es ist wieder eine Geschlechterfrage. Ich weiß nicht, wie die Erfahrung bei dir ist. Unsere beiden Töchter sind zur Waldorfschule gegangen und ich weiß noch, wie ein Bekannter sagte, wie ist es denn da? Naja, wenn wir ein Kind hätten, Mädchen würden wir schon vielleicht auch zur Waldorfschule schicken, aber einen Jungen eher auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium. Also erstmal schon mal Unterstellung, dass der Junge aufs Gymnasium kommt. Nichts anderes ist akzeptabel und das Mädchen darf dann tanzen und töpfern. Wobei auf der Waldorfschule auch nach Lehrplan unterrichtet wird, haben wir dann aufgeklärt. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr stark männliches Denken, aber nee, ich nehme es glaube ich zurück, Frauen in Führungsrollen oder in Verantwortungspositionen denken glaube ich eher, oder? Warst du selbst du bist doch der lebende Beweis. 60 bis 70 Stunden, du warst ja nicht an Ketten gelegt. Du hast es ja freiwillig gemacht. Oder? Genau.
Ja, ich habe es freiwillig gemacht und ich habe es auch in diesem Moment nicht als Belastung empfunden. Das ist ja das Witzige. Ich habe es in diesem Moment nicht als Belastung empfunden. Das ist auch bei den meisten so. Sie empfinden es nicht als Belastung, sondern wir sehen das als must to do. Ich muss das jetzt leisten. Ich muss jetzt noch am Abend diese eine Runde durch den Bereich machen und schauen, ob alles läuft. Ja, im Krankenhaus ist halt 24/7 Betrieb. Das heißt, da kann man ja überhaupt ständig da sein. Ja.
Ja.
Und diese Erkenntnis, dass es aber auch ohne dem möglich ist, diese Erkenntnis, dass es auch ein Leben außerhalb gibt, das schön ist, das kommt dann erst mit der Zeit. Und da fangen dann die Probleme an, wo sich's oft so spießt. Ich habe meine Position, ich bin stolz drauf, die will ich nicht aufgeben, aber ich möchte gerne mehr von draußen erleben. Ja? Mhm. Mhm. Und da legt man sich wieder einen Stress zu, indem man sagt, okay, dann mache ich halt mehr Freizeit. Dann lerne ich Surfen, Klettern, Bergsteigen und wieder ist alles in Richtung Leistung. Das heißt, viele Leistungsmenschen haben auch in ihrer Freizeit Leistung und haben somit genau dieses Thema, dass sie nie wirklich abschalten. Sie glauben, sie schalten ab, aber sie tun es nicht. Ja, und das eine Zeit lang geht das. Der Körper kann viel kompensieren. Der Mensch ist sehr schlau konstruiert. Aber irgendwann will das System Körper auch Ruhe. Und um das dreht sich's.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer jetzt an dieser Stelle sagen, vielleicht bin ich ja selbst schon an dem Punkt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Worauf sollte man denn achten? Was sind denn so erste Signale? Ist es die Schlaflosigkeit? Ist es die Rastlosigkeit? Oder ist es vielleicht schon ein Moment davor? Was gibst du als Tipps? Auf welche körperlichen oder ja, psychischen Signale sollte man achten oder auch sozialen?
Ja, das ist ganz verschieden. Also es ist sehr häufig äußert es sich in dieser Infektanfälligkeit. Ja, so viele haben so diese Erkältungszyklen, aus denen man nicht mehr rauskommt, ja, oder diesen Dauerschnupfen. Ja. Dann ein weiteres Symptom, das sehr zu Beginn noch ist, sind kleine Verdauungsthemen, Probleme, die man dann, wo man dann schnell sagt, da bin ich sicher intolerant. Da habe ich eine Laktoseintoleranz, habe ich eine Fructose. Ich habe gestern wieder mit wem gesprochen, der mir erklärt hat, wie viele Intoleranzen diese Person hat. Und ich habe mir nur nebenbei gedacht, naja, ich glaube nicht, dass es diese Intoleranz ist. Es gibt Intoleranzen, die gibt es. Ich komme aus dem medizinischen Bereich, ich weiß, dass es die gibt. Aber nicht jeder hat sie. Ja? Vieles ist einfach durch diese nicht gesunden Essens Rituale, die man sich angelegt hat. So schnell beim Imbissstand, schnell etwas zubereiten und zwischendurch, während man arbeitet, ich weiß es ja, dass das die Menschen tun, ich habe es ja selbst getan, zwischendurch, während man 5 E-Mails beantwortet, isst man. Ja? Das sind so die Dinge, ja? Das sind Kleinigkeiten. Weitere Symptome sind dann, bei vielen fängt es an auf der Haut. Ja, so dieses, meine Haut sieht nicht gut aus, ich krieg da wieder Wimmel, dort wieder Wimmel und da einen Pickel und oder Haare, ja, Nägel, das sind so diese Themen. Die Schlaflosigkeit ist dann auch ein Thema, aber die Schlaflosigkeit sollte dann schon ein Alarmsignal sein. Also wenn man mal nicht gut schlafen kann, das hat jeder. Ja, also ich sage, wenn man mal nicht schlafen kann, das kann so viele Gründe haben. Es ist in jedem Leben geht's auf und ab. Aber ja, dieses,
das ist normal. Das genau. Habe ich zurzeit auch, weil ich eben nochmal ein tolles Projekt entwickle für mich, was mir nochmal wirklich eine Transformation ermöglicht. Und das beschäftigt mich einfach. Da gehe ich abends aufgeregt ins Bett. Das ist so ein bisschen wie die Nacht vor Weihnachten. Das ist die Aufregung. Und dann denke ich, hey, es ist okay. Lass die Gedanken schweifen, leg dich auf den Rücken, achte auf deine Atmung. Irgendwann schläfst du ein. Dann hast du halt diese Nacht nur 5 Stunden geschlafen. Das holst du nach. Das ist okay, ne? Aber du hast recht, ich glaube, es bedeutet eine hohe Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja so ein viel strapazierter Begriff. Ich glaube, Achtsamkeit, also zumindest nach meiner Deutung, ist sich erstmal gut zu kennen und zu erkennen. Ja, habe ich jetzt, ich sag mal, die Belehrung, weil ich wirklich dann, ich sag mal, deftig gegessen habe oder weil ich seit Tagen Stress habe oder weil ich vielleicht zu viel Fruchtsäure zu mir genommen habe. Keine Ahnung, was auch immer. Ich glaube, ich will nicht sagen, dass ich schon erläutert bin, aber ich glaube, dass ich mich recht gut kenne und erkenne. Ich kann zum Beispiel einschätzen, die Erkältung, die ich jetzt noch auskuriere, ist die Folge von einer Unterkühlung plus Infektion. Und ich weiß auch, dass ich momentan einfach anfälliger bin, weil mich ganz viel beschäftigt. Aber das ist okay. Ich achte auf mich, meine Zitrone wartet auf mich und dann geht's weiter. Ich glaube, dass ich dann guten Rhythmus habe. Ich merke, dass eben viele Menschen keinen guten Bezug zu ihren Empfindungen und ihrem Körper haben. Meine Frage an dich, Jasmin, wie ermöglichst du den Kunden, Klienten, wie auch immer du sie benennst, erstmal überhaupt zu erkennen, was ihnen gut und nicht gut tut? Also nochmal, du machst keine klassische Zeitmanagement-Methodik. Genau. Was machst du so mit deinem Resilienz-Background? Wo setzt du da an?
Ich setze beim Körperlichen an. Das ist eigentlich der beste Zugang, weil wir sehr körpergetrieben sind. Die meisten, die schon so gestresst sind, spüren sich nicht mehr. Da hilft es nicht, wenn ich sage, setz dich hin und meditiere. Das bringt nichts, sondern es geht über diesen körperlichen Zugang. Das heißt, ich zeige Bewegungsabläufe, wie man auch seinen Stress runterfahren kann, Muskelanspannungen loswerden kann. Ganz einfach. Ja? Das kann man auch überall machen. Und so fangen dann viele an, diesen Unterschied zu spüren von, ich bin total angespannt und jeder Muskel fühlt sich verkrampft an, ich spüre es gar nicht mehr, bis zu dem Level so, jetzt weiß ich eigentlich, wie es sich anders anfühlt. Das sind so kleine Einstiege, die ich mache. Natürlich arbeite ich auch mit einem Test, wenn das gewollt wird. Also es gibt sehr gute Antistress-Tests, die auch von Psychologen entwickelt worden sind. Und da kann man dann wirklich, da kann sich dann jeder Kunde auch mitnehmen, okay, das ist so mein Thema im Leben. Ja, also das ist so die Tendenz. In diese Tendenz falle ich immer wieder rein. Und daran kann man dann arbeiten. Aber immer in Zusammenschau, wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie kriege ich das Ganze auch zeitlich gut hin? Und wie kann ich trotzdem meine Träume erfüllen? Ich möchte ja nicht, dass jeder aufhört zu arbeiten. Ich finde, Arbeiten ist etwas ganz, ganz Tolles. Mir macht das, was ich tue, immer sehr viel Spaß. Das ist ja auch eine erfüllende Tätigkeit. Sollte es ja in den meisten Fällen sein. Aber wenn es anfängt, zu einer Belastung zu werden, dann wird es ein Problem. Oder wenn es anfängt, wo man mit den Gedanken spielt, ach, ich hätte schon gern mehr Freizeit, ich brauche eigentlich mehr Urlaub. Man fühlt sich nach dem Urlaub vielleicht erholt, aber 2 Stunden später ist die Erholung weg. Das sind so klassische Themen. Ja. Das Wochenende reicht nicht mehr. Also ich kenne genügend, die dann am Samstag, wenn sie endlich fertig sind, sich nach Hause begeben, in ihrem Freizeitstress sind und am Montag vollkommen fertig wieder in die nächste Woche starten. Ja. Wenn es ganz schlimm ist, dann braucht man vielleicht den Sonntag, um einfach mal zu schlafen, damit der Körper überhaupt noch funktioniert. Also das sind dann so richtige, da ist es dann schon weit fortgeschritten.
Ja, ja. Ich stelle fest, ich höre immer wieder auch von Menschen, dass sie überhaupt keinen Bezug haben, einmal zu sich, was ich eben sagte, aber auch keinen Bezug zu, was ist okay und was ist nicht okay. Also ich habe kürzlich mit einer Kollegin gesprochen, die hatte lange Zeit diesen Glaubenssatz, Arbeit muss sich auch schwer anfühlen. Das darf nicht Freude machen und entspannt sein. Und dann habe ich eine andere Freundin und Kollegin getroffen, die hatte den gleichen Glaubenssatz. Und dann stand ich vor einigen Tagen hier bei mir in meinem Büro am Fenster und guckte so nach draußen, hatte das Fenster geöffnet, guckte so über die Wiese in den Wald und ließ so meine Gedanken schweifen, so von der letzten Stunde. Und meine Eltern gingen draußen spazieren, die wohnen nebenan. Und mein Vater fragt, was machst du? Ich sage, ich arbeite. Er sagte dann, das sieht aber nicht so aus. Fragte ich ihn, wie sieht das denn aus, wenn man arbeitet? Und da sagte er so, halb im Spaß und halb im Ernst, ja, man sieht erschöpft und abgekämpft aus. Da habe ich gesagt, nee, also wenn ich arbeite, sehe ich inspiriert und voller Energie aus. Und grinste so zurück. Naja, er wusste, worauf ich hinaus wollte. Man ist selbst dafür verantwortlich, ja, wie schwer man Arbeit empfindet. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage, Jasmin. Bekommst du manchmal unmoralische Angebote? Also helfen Sie mir, dass ich mehr Arbeit schaffe?
Ja. Ja, bekomme ich tatsächlich.
Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Also bitte machen Sie das Hamsterrad noch schneller.
Genau. Also es gibt auch Anfragen, die ich tatsächlich dann sofort ablehne. Eine Anfrage war wirklich von einem Manager, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, eigentlich sind mir die Kosten egal. Ich möchte, dass in 3 Monaten mein Team produktiv arbeitet. Und ich bin in diesem Gespräch gesessen und habe mir gedacht, der hat das einfach nicht verstanden, worum es geht. Und da ist es dann wirklich so, da kann ich dann noch nicht helfen. Also das ist Produktivität, das geht, Produktivitätssteigerung, ja, das haben ja auch als Ergebnis eigentlich alle meine Kunden. Aber diese Steigerung gibt es ja nur, weil sie anfangen, an anderen Themen zu arbeiten. Ja, so wie du auch gesagt hast, an diesen Glaubenssätzen, an diesen Stressthemen, anfangen, das Leben zu genießen, Dinge zu hinterfragen, aber sich auch wohlzufühlen, diese Erlaubnis sich zu geben, ich darf mich auch wohlfühlen, ja, untertags, während ich arbeite. Also ich erlebe das ganz, ganz oft, dass Leute total abgekämpft sind und sagen, ja, das ist normal. Das ist ja eh bei jedem so. Es ist nicht normal. Das wird uns so eingetrichtert, viele kennen es nicht anders, aber es ist nicht normal.
Jasmin, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ohne Fleiß kein Preis. Ey, was gibt's für unendlich viele Redensarten und Glaubenssätze. Ich bin immer wieder erschüttert. Also seit ich mich von einigen Glaubenssätzen getrennt habe, seit ich viel selbstbestimmter denke, empfinde und entscheide, seit ich mich besser kenne, fühle ich mich viel wohler und ich verdiene mehr Geld. Ist das ein cooler Widerspruch? Es geht mir besser und ich verdiene mehr Geld. Also das klingt so ein bisschen wie so die Formel oder so der Werbeslogan eines Erfolgscoaches. Aber es ist letztendlich meine Glücksgeschichte, die ich für mich behalte. Deswegen erzähle ich sie keinem, nur in meinem Podcast. Es ist aber so schön. Ich meine, jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass ich wirklich auch faktisch sehr selbstbestimmt arbeite. Ich bin niemandem Rechenschaft gegenüber schuldig, außer dem Finanzamt Herford, was meine Zahlen monatlich sehen möchte. Aber ansonsten, ich entscheide, ob ich mit dir spreche oder ob ich nicht mit dir spreche, welchen Kundenauftrag ich annehme, ob ich heute das Podcastgespräch führe oder ob ich es verschiebe. Ich bin nicht in dieser Rechenschaftssituation. Ich habe gestern wieder mit Mitarbeitern eines mittelständischen Unternehmens gesprochen. Da ging es um das Thema Meetingkultur. Wie werden Meetings durchgeführt? Und die Teilnehmer wollten ganz viele kleine Kniffe und Tipps von mir haben. Wie kann man da, ich sag mal, das Thema Zeitplanung, Protokollierung, Verbindlichkeit fördern, die Vielredner bremsen und so weiter. Naja, und wie ich schon aufzähle, merkst du ja, das hängt eben nicht nur von der einzelnen Person ab, sondern vom gesamten sozialen Umfeld. Und wenn die, ich sag mal, die größten Störer in einem Meeting die Geschäftsführenden sind, dann merkst du, dass auch deine Möglichkeiten etwas begrenzt sind. Du kannst kündigen und gehen, ne? Viel mehr Möglichkeiten hast du nicht. Aber dennoch, ich meine, du wirst ja auch Menschen haben, Jasmin, die zu dir sagen, ja, das kann ich aber nicht ändern. Was antwortest du denn? Ich meine, wenn es um die Naturgesetze geht, die können wir nicht ändern. Dass es morgens hell und abends dunkel wird, das ist Fakt. Wobei es ist auch Schwachsinn. Dann kann man ja immer noch antworten, dann zieh in ein Land, wo die Zeiten des Hellseins einfach andere sind als in Europa. Also stimmt schon wieder nicht. Aber nochmal Frage an dich, Jasmin. Wie gehst du damit um, wenn Kunden sagen, ja, das ist einfach Gesetz, das kann ich nicht ändern, ich bin halt in der Rolle festgefahren?
Ja, das höre ich immer wieder. Und dann lasse ich gerne etwas aufzeichnen. Ja, so, okay, das kann ich nicht ändern. Was kann ich nicht ändern? Wie würde es sich anfühlen, wenn ich es doch ändere? Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn ich etwas ändere? Weil wenn man sich diese Fragen und noch mehr einmal aufschreibt und das Ganze wirklich durchspielt in Ruhe, erkennt man sehr schnell, dass man nicht Gefangener eines Systems ist. Man erkennt sehr schnell, auch in einem Angestelltenverhältnis habe ich die Kraft und kann ich die Kraft aufbringen und habe sogar die Macht, mein Leben selbst zu gestalten. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Im Krankenhaus ist das nun mal ein sehr starres System, das hat auch seinen Sinn. Diese Hierarchiestrukturen haben ihren Sinn. Ich habe mich aber nie ausgeliefert gefühlt, weil ich immer gewusst habe, meine Gedanken und wie ich auf Situationen reagiere, kann mir keiner nehmen. Dieses Thema kann mir keiner wegnehmen. Ja, da gibt es auch ganz, ganz tolle Bücher dazu. Und das bedarf natürlich auch einer sehr hohen Achtsamkeit, sich selbst gegenüber, Achtsamkeit des Umfelds gegenüber, Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen gegenüber. Ich erlebe es sehr, sehr oft, dass dann sehr schnell ein Schuldiger gesucht wird. Ja, na, der Chef, der ist so streng und der macht das so und die Politik macht das so. Und es wird immer gerne alles in eine Box gesperrt. Ja? Aber unterm Strich ist jeder von uns, das, wie man so schön sagt, das Glück ist Schmied, das eigenes Glück ist Schmied. Ja? Und das zu erkennen und hier auch den Weg zu gehen, in kleinen Schritten, in Minischritten, ja, das ist das Geheimrezept. Ja, und man ist nie ausgeliefert.
Sehr schön. Ich werde oftmals gefragt, Armin, darf man das denn tun? Ich sage, mach's doch, wenn du der Überzeugung bist, dass es richtig ist. Also wir haben doch das Glück, wir leben in einem Land, wo wir frei unsere Meinung äußern dürfen. Die Mitarbeitenden genießen hier einen Arbeitsschutz, also einen Kündigungsschutz. Das heißt, man darf nicht so schnell gefeuert werden, nur weil man irgendwann eine Entscheidung trifft, die möglicherweise nicht konform ist mit der Meinung des Vorgesetzten. Wir haben Betriebsräte, Personalräte. Hey, was soll denn passieren? Wir haben noch drei Netze unter uns. Wie ist es in einem Land, wo Menschen politisch verfolgt werden und man trotzdem den Mut aufbringt, sich zu äußern in der Öffentlichkeit? Das fordert heraus. Da muss ich sagen, Hut ab vor den Menschen, die sich trauen, ihre Meinung zu vertreten. Hier leben wir doch, was das anbetrifft, im Paradies. Probiert euch doch aus und verändert. Du hast vollkommen recht. Und es hat natürlich auch viel mit Komfortzonen zu tun, die man verlassen muss. Es fällt mir auch schwer, manche Dinge anzugehen. Manche fallen mir total leicht. Podcasten fällt mir leicht, weil da habe ich richtig Spaß dran. Ich kann hier meine Technik aufbauen. Ich habe super tolle, spannende Gäste. Ich habe jemanden, der meine Produktion übernimmt und bekomme super Feedback. Also besser geht's doch gar nicht. Aber es gibt andere Dinge, die tun mir schwer. Du, ich hatte dich ja im Vorfeld schon mal gefragt, kennst du diese Themen so 5-O'Clock-Club oder dieses Miracle Morning, diese Prinzipien, morgens diese Stunde für sich zu nehmen? Wenn ich darüber spreche, ich lese gerade eins dieser Bücher und damit andere so versuche zu missionieren, dann höre ich mal von vielen, nein, 5 Uhr kann ich nicht aufstehen. 5 Uhr fällt mir auch schwer. Was hältst du überhaupt erstmal grundsätzlich von dieser Methodik? Vielleicht für die anderen nochmal kurz erläutert, es geht um die Theorie oder die Praxis, morgens eine Stunde für sich zu verwenden, im besten Fall um 5 Uhr, um die Ruhe zu haben, für sich etwas zu tun. Bewegung, Meditation, Fokussierung, Affirmation, Bildung. Ich glaube, das sind so die Punkte, die häufig beschrieben werden. Wie stehst du dazu? Bringt das was? Machst du das auch? Oder machst du Eisbaden?
Ja, also.
Ist es eine Mode?
Nein, also es ist keine Mode. Das hat durchaus Sinn. Das wurde ja auch schon, das wird ja schon seit Jahrhunderten auch von vielen praktiziert. Also man braucht ja nur in die Yoga-Welt reinschauen. Ja, was machen Yogis in der Früh? Also es hat auch medizinisch, neurologisch alles seinen Sinn, aber, und genau da setzen viele falsch an, sie überfordern sich schnell. Man liest ein Buch, steige ein in den 5-Uhr-Club und dann ist das Erste, was ich oft höre, da gehe ich aber nicht rein in diesen 5-Uhr-Club, ich habe das gelesen, das will ich nicht, das ist viel zu viel. Und deswegen ist auch mein Motto bei mir im Training, alles in Minischritten. Auch ich habe angefangen in Minischritten. Ich weiß noch, wie ich meinen Yogalehrer vor Jahrzehnten gefragt habe, wie schaffst du es, um 4.30 Uhr deine Asanas zu machen? Ich habe es nicht verstanden, weil wenn du 60, 70 Stunden arbeitest, wie willst du dann noch die Kraft haben, so früh aufzustehen, um die Übungen zu machen? Und erst mit der Zeit habe ich gemerkt, es geht gar nicht darum, dass ich weiß nicht, welche Yoga-Übungen in der Früh mache oder irgendwelchen Leistungssport oder perfekt in ein Journal schreibe oder die perfekte Meditation hinlege. Diesen Anspruch haben ja viele an sich. Es geht darum, in kleinen Schritten sich eine Sache auszusuchen und einfach mal zu starten. Ja? Und dann diesen Effekt Achtsamkeit hier wieder zu spüren. Und ich habe ihn sehr schnell gespürt. Ich muss zugeben, ich bin sehr lange extrem früh aufgestanden. Das liegt aber daran, dass ich Kinder habe und einfach wirklich diese Ruhe wollte. Sie schlafen wirklich tief und fest und ich habe meine Ruhe.
Was heißt
denn
für dich extrem früh?
4 Uhr. Also ich bin sehr, sehr lange um 4 Uhr aufgestanden und habe von 4 bis 5 wirklich die Zeit für mich gehabt. Und ich habe es sehr genossen. Mittlerweile stehe ich um 5.30 Uhr auf. Ja, also 5.30
Uhr ist überhaupt
so.
Nicht extrem früh, sind wir uns alle einig. Das ist nur mittelextrem früh.
Genau, das passt auch. Ja. Morgenroutinen dürfen sich auch entwickeln, weiterentfalten und man spürt dann auch, was tut mir wirklich gut. Ja, also ich habe auch vieles ausprobiert und das ist auch okay. Es ist auch okay, wenn sich das ändert. Viele glauben, ich muss das jetzt starten und dann ziehe ich das durch und wenn ich es nicht durchziehe, bin ich eine Versagerin. Ja, so ist es ja nicht. Man startet für sich, aber es hat seinen Sinn, ja, das ist so die Quintessenz, aber nicht in dieser Extreme von 0 auf 100. Alles in kleinen Schritten, sonst überfordert man sein System wieder und das soll es ja nicht sein. Es soll genau in die entgegengesetzte Richtung gehen.
Jasmin, das war das perfekte Schlusswort. Super. Ich danke dir. Das waren nochmal tolle Tipps am Ende. Ich finde, wir haben sehr gut den Bogen gespannt zwischen oder von dem Ausgangspunkt, wo sollte jeder für sich erkennen, das tut mir nicht gut. Wie erkennt er es? Wie kannst du helfen? In kleinen Schritten. Bücher können helfen, aber sie überfordern oft. Ich fand es total spannend. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass einige von den Hörenden hier eine Menge Tipps mitnehmen oder viele von ihnen. Ich fand es lehrreich. Auch ich habe wieder ein, zwei Dinge dazu gelernt. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.